Luise, was verbindest du mit dem Begriff Autobahn?
Fahren. Jule, was verbindest du mit dem Begriff Schreiben?
Lesen. Kai, was verbindest du mit dem Begriff Karte?
Spielen.
Positiv korreliert. Der Psychologie-Podcast mit Kai und Luise.
Und damit herzlich willkommen zurück zu Positiv korreliert. Wir sind mitten in der dritten Staffel. Luise, schön, dass du wieder dabei bist. Und vor allem Jule, schön, dass du heute auch dabei bist.
Ja, danke, dass ich da sein darf. Freut mich total.
Wir sprechen heute über den Begriff Improvisation und Improvisationstheater. Wir haben das vorhin schon ein bisschen versucht anzudeuten, wie so ein Improvisationsspiel aussehen oder vielleicht auch nicht aussehen kann und ob man das überhaupt so festlegen kann, was Improvisation ist und was Improvisation nicht ist. Deswegen haben wir dich heute eingeladen, Jule. Aber bevor wir richtig ins Thema einsteigen, würdest du dich einmal für uns vorstellen, bitte?
Ja, klar. Also ich bin Jule, ich studiere auch Psychologie, aktuell im Master in Bamberg. Und in meiner Freizeit mache ich ganz viele verschiedene Dinge. Neben verschiedenen Sportarten gerne auch alles Mögliche Kreative. Ich habe zum Beispiel auch einen Podcast, da können die Zuhörenden nach dieser Folge dann auch gerne reinhören. Da gibt es auch eine Folge mit Kai. Also genau, der Podcast heißt Und was denkst du? Und ja, ich schreibe auch gern so kreatives Schreiben und ich mache eben auch Impro-Theater seit einiger Zeit. Und das ist so aktuell eine meiner größten kreativen Leidenschaften, würde ich sagen.
Ja, ich freue mich mega über die Folge. Wir haben auch im Vorhinein schon ein bisschen drüber gesprochen, dass Kai und ich auch schon so ein bisschen Verbindung mit Improv, wie Kai das nennt, haben. Und deswegen wird es ganz interessant, glaube ich, das nochmal aus so einer psychologischen Perspektive zu beleuchten. Weitere Punkte, über die wir heute sprechen werden, sind: Der Weg ist das Ziel und Kreativität.
Und wie immer haben wir natürlich auch ein Zitat der Folge dabei. Das Zitat heute auf Englisch ist: Improvisation is the art of being completely okay with not knowing what the fuck you are doing. Ich habe vergessen, von wem das Zitat ist. Ist jetzt auch ein bisschen improvisiert, aber ich würde gerne mal so wissen, was ihr so zu diesem Zitat denkt. Also ist das was, wo ihr sagt, so, ja, bin ich voll dabei. Ich improvisiere dann, wenn ich nicht weiß, was ich mache, oder was genau versteht ihr unter Improvisation?
Ja, also ich finde, das trifft es eigentlich ganz gut, weil im Impro auch recht wichtig ist, dass einem egal ist, wenn man mal Fehler macht oder wenn man mal irgendwas macht, was vielleicht blöd aussieht. Und deswegen finde ich, dass das Zitat ganz gut passt. Und auch im Alltag, wenn man jetzt nicht Impro-Theater macht, sondern irgendwie eine Präsentation halten muss oder sowas, dann kommt man ja auch oft in die Situation, dass man irgendwas improvisieren muss. Und manchmal, glaube ich, wird es dadurch sogar besser, weil man sich nicht so versteift hat auf was Bestimmtes.
Und in dem Zitat finde ich auch ganz schön diese Passage mit being okay with it. Im Sinne von, dass man okay damit ist, dass man gerade nicht weiß, was passiert. Weil eben, wie du auch schon sagst, Jule, da ja auch ganz viele kreative Outputs bei rauskommen können, die manchmal auch richtig cool sind, weil man eben nicht im Vorhinein plant.
Ich finde diese Akzeptanzkomponente, die du jetzt auch nochmal aufgegriffen hast, Luise, finde ich super spannend, weil das war, glaube ich, der Punkt, vor dem ich die meiste Angst hatte, als ich zum ersten Mal Impro-Theater gespielt hatte. Das war wirklich für mich jetzt persönlich so aus meiner Realität, wie ich normal lebe, ist Impro-Theater wahrscheinlich das Letzte, was ich mir für lange Zeit habe vorstellen können. Aber ich wollte dann eben auch was machen, was irgendwie ganz weit außerhalb meiner Komfortzone ist. Aber ich dachte, okay, was ist, wenn ich dann in diesem Moment bin und nicht weiß, was ich machen muss? Und was ist, wenn das schlecht ist? Und ich werde dafür bewertet, sage ich mal, dass ich hier mich irgendwie auf bestimmte Art und Weise verhalte und das kommt gar nicht gut an. Und über die Zeit habe ich dann erst gelernt, dass das eigentlich sehr befreiend ist, wenn man auch mal nicht weiß, was passiert und wenn man nicht weiß, ob ich mich da eigentlich gut oder schlecht verhalte, sondern ich verhalte mich einfach auf eine bestimmte Art und Weise. Wie seid ihr denn so in das Schauspiel oder so Impro-Theater überhaupt reingerutscht? Was hat euch da irgendwie so dran begeistert?
Ich bin einfach schon als Kind irgendwie da reingerutscht durch irgendwelche Schultheatergruppen oder Musikschule oder so. Und immer mal bei so Veranstaltungen gab es Leute, die Impro-Theater angeboten haben. Und ich fand es einfach total cool, weil man sich da irgendwie so frei ausleben konnte und diese Akzeptanz, die man selber irgendwie lernen muss, von der du gerade gesprochen hast, Kai, einem auch von anderen Leuten so voll entgegengebracht worden ist. Und es war einfach so ein freier Raum, in dem man sich so ausprobieren konnte. Und das habe ich sehr genossen. Deswegen habe ich das dann auch quasi noch weiter vertieft und selbst noch mal aufgesucht.
Kannst du uns mal so ein bisschen dann durchführen, wie das jetzt genau in so einem Impro-Theater abläuft? Also was genau macht man da denn jetzt eigentlich? Also klar, es ist nicht vorhersagbar, was da jetzt genau passiert, aber so eine ungefähre Session, wie kann ich mir das denn vorstellen, was man da macht?
Ja, das ist auch schon ein bisschen unterschiedlich, je nach Impro-Gruppe, wie viel man da auch einfach am freien Spiel interessiert ist oder wie sehr man auch sich gegenseitig Feedback geben möchte. Aber so ein grundlegender Ablauf ist, dass man erstmal ankommt und sich aufwärmt. Und dazu gibt es auch bestimmte Spiele, dass man, oft steht man dafür in einem Kreis und gibt irgendwie Impulse weiter oder man trainiert irgendwie seine Aufmerksamkeit oder man kommt erstmal so ein bisschen rein und in seinen Körper und ins Assoziieren und so. Und dann, wenn es richtig losgeht, dann ist es oft so, dass man kleine Spiele hat, in deren Rahmen dann eine Improvisation stattfindet. Zum Beispiel so ein Spiel, bei dem Wachsen und Schrumpfen, dass man dann erst alleine eine Szene spielt und dann kommt immer eine neue Person dazu und dann geht wieder eine Person ab. Und in dem Kontext macht man dann verschiedene Szenen. Es gibt aber auch besonderere Spiele, bei denen noch ein bisschen mehr passiert.
Das klingt alles sehr sinnvoll und macht auch sehr viel Sinn, aber du hast quasi jetzt so ein bisschen dann den Teil so sehr leicht gesagt, was jetzt eine Szene ist. Aber was ist denn jetzt eine Szene? Was geht denn in deinem Kopf dann so vor in so einer Szene? Es gibt kein Skript, du weißt nicht so wirklich, was passiert. Du weißt höchstens mal, dass eine Person dazukommt oder weggeht. Aber worüber spricht man da denn überhaupt?
Ja, also oft ist es so, dass einem vorher irgendein Impuls gegeben wird. Auf einer Bühne wäre das vom Publikum oder in der Gruppe einfach von Leuten aus der Gruppe. Zum Beispiel ein bestimmter Gegenstand oder ein bestimmter Ort oder eine Beziehung zwischen Personen. Das heißt, man startet nicht von nichts, sondern man hat irgendwas, mit dem man arbeiten kann. Und dann hat meistens jemand auf der Bühne einen Impuls. Und das Gute ist ja, dass man immer in Interaktion mit anderen steht. Das heißt, man muss nicht selbst immer alle Ideen sofort parat haben, sondern das entsteht dann manchmal einfach aufgrund dieser ersten Vorgabe. Und dann entwickelt sich irgendeine Geschichte. Und manchmal, gerade wenn so Leute in die Szene dazukommen, passiert auch manchmal was durch Körperhaltungen. Also es gibt auch Spiele, in denen man dann die Leute einfrieren lässt in der Körperhaltung und dazu hat man dann vielleicht eine neue Assoziation und eine neue Szene. Also zum Beispiel, wenn jetzt jemand einen Hund an der Leine spazieren führt und dann klatscht jemand und auf einmal ist die ausgestreckte Hand, ist dann was anderes, irgendein Golfschläger oder sowas. Und auf einmal ist eine andere Szene da.
Das klingt jetzt auch immer noch so ein bisschen, finde ich, als müsste man das schon ein bisschen können, um das direkt zu machen, weil man ja irgendwie sonst ein ganz großes Gewusel hat auf der Bühne. Gibt es denn so ein paar Regeln, an die ihr euch trotz allem noch haltet?
Ich glaube, so allgemeine Schauspielregeln, gerade auf einer Bühne, sind was wir schon beachten. Also sowas, dass halt nicht alle Leute gleichzeitig sprechen, sondern dass es einen bestimmten Fokus in der Gruppe gibt und die anderen mehr so im Hintergrund agieren. Oder auch, dass man eben mit dem Körper zum Publikum gewandt ist, dass es eben nicht so wuselig ist, wie du gerade meintest. Und generell, ich würde sagen, eine der wichtigsten Regeln im Impro-Theater ist das Ja und. Also, dass die Impulse, die von anderen reingegeben werden, wenn die zum Beispiel sich als eine bestimmte Person mit einer bestimmten Rolle identifizieren, dass man das dann auch aufnimmt und damit weitermacht und nicht irgendwie sagt, nein, aber ich habe jetzt eine andere Idee, sondern dass man das integriert und damit dann arbeitet.
Dieses Ja und ist ja so eins der stereotypischen Dinge, die man so am ehesten über Improv weiß. Seit heute jetzt gerade in Bezug auf dich, Jude, dann könnte man ja auch sagen, ja und, was denkst du? bezogen auf euren Podcast. Ich habe sehr viel von dieser Regel, glaube ich, gelernt, auch für mein eigenes Leben. Und wir können gerne auch später noch mehr darüber sprechen, was wir überhaupt so auch außerhalb vom Improv da quasi für uns mitnehmen. Es bedeutet auch nicht, dass man immer Ja sagt, sondern man kann auch sehr wohl Nein sagen. Die Idee liegt mehr darin, dass man quasi die Realität, die in dieser Szene aufgebaut wird, eben nicht zerstört. Aber das bedeutet nicht, dass egal, was Jule mich fragt in der Szene, dass ich immer Ja sagen muss. Ich sage da nur nicht, nee, ich bin kein Alien, ich bin eigentlich doch der Kai und ich stehe hier einfach gegenüber von dir. Zum Beispiel. Was mich interessieren würde ist, Wir sind ja auch ein forschungsbasierter Psychologie-Podcast. Wir haben geschaut, okay, gibt es Forschung zu Improv-Theater? Und wir haben nicht wirklich was dazu gefunden. Aber es gibt ein Paper, kein besonders bekanntes Paper, aber es gibt ein Paper. Was ist das denn für ein Paper, Luise?
Genau, in dem Paper haben sie eigentlich genau das, was wir jetzt beschrieben haben, eigentlich sehr auf sehr experimentelle Art und Weise beobachtet. Und zwar haben sie sich ImprovisationskünstlerInnen angeschaut, die eben so eine Aufführung, also so eine Session, wie du es eben genannt hast, Kai, absolvieren. Und dabei wurde die Session aufgezeichnet und der ganze experimentale Ablauf hat eigentlich so 4 Phasen gehabt. Und zwar gab es vor dieser Aufführung, die sie hatten, eine kleine Umfrage. Dann gab es eben die Aufführung, die dann aufgenommen wurde. Danach sollten die ganzen KünstlerInnen dann einmal so ein Protokoll ganz für sich alleine entwerfen und das so ein bisschen reflektieren. Und dann gab es retrospektiv nochmal eine 4. Phase, wo dann die Gruppe der KünstlerInnen nochmal mithilfe des Videos den ganzen Ablauf, die Aufführung nochmal so Revue passieren lässt, guckt, wie ist das zustande gekommen etc. Und dann haben sie darauf mal geschaut, was sind denn so die klassischen, auch psychologischen Faktoren, die man da eben rausarbeiten kann, wenn man ein Improvisationstheater durchläuft. Kai, was ist denn da so rausgekommen?
Aha!
Ja, wir können das gerne mal so ein bisschen durchgehen. Es sind ein paar interessante Faktoren und dann kannst du auch mal gerne noch hinzufügen, Jule oder auch du, Luise, eure Gedanken, ob ihr das auch so in eurem Leben so bisher erkannt habt. Ein interessanter Punkt, mit dem ich quasi direkt auch starten will, ist die Idee, dass man ja in eine Szene meistens reingeht, ohne zu wissen, wer man ist, wo man ist und was man macht. Und da ist ja spannend, irgendwie das irgendwie abzuleiten. Wie bekomme ich das denn raus? Und was sie in der Studie gefunden haben, ist eben, dass Leute, die sehr gut in der Improvisation waren, eben aus den Handlungen der anderen Improvisateuren quasi dann Informationen über die Szene sehr schnell ableiten konnten, dann irgendwie den Ort sehr schnell erkennen konnten und die Ziele und das Wissen dieser Szene. Wie genau machst du das, Jule?
Dankbar ist es natürlich, wenn Leute schon durch Körperhaltung und durch Stimme auch ganz viel zeigen, was für eine Person sie darstellen und auch irgendwie ein bisschen Raum etablieren, indem sie zum Beispiel eine bestimmte Handlung ausführen, also zum Beispiel zu einer Kasse gehen und sich da was bestellen oder sowas. Und dann kann man sich so langsam erschließen, in welchem Setting man sich befindet.
In den Workshops, in denen ich teilgenommen hatte, war das quasi eine der ersten Sachen, die wir quasi gelernt haben und wo wir immer darauf geachtet haben, dass wir das etablieren. Und am Anfang kommt man sich ein bisschen dumm vor, aber am Anfang kann man quasi auch einfach sagen, ich bin dein Opa, du bist mein Nachbar und wir befinden uns gerade hier im Supermarkt. Das kommt einem so ein bisschen banal vor, aber eigentlich sind auch ZuschauerInnen und Zuschauer sind auch dafür dankbar, weil die wollen das ja genauso wissen, wo man ist, wer man ist und was man macht. Und je besser man wird, desto versteckter kann man das quasi durchbringen.
Ja, weil in der Szene, also das ist gut als Übung, in der Szene benennt man das ja wahrscheinlich dann nicht so klar. Aber es ist schon spannend, was wir so für Skripte im Kopf haben, also Abläufe von bestimmten Situationen und von bestimmten Rollen, sodass es durch das Verhalten eigentlich und die Tonlage zum Beispiel, wenn man mit einem Kind spricht oder so als Opa, dass es relativ schnell klar wird, was hier die Rollen sind.
So ein anderer Punkt, den die Studie rausgefiltert hat, ist, und ich würde das einfach direkt daran anknüpfen, dass die Personen sich auch so mentale Bilder erschaffen haben, sozusagen die Bühne als ein Bild gesehen haben. Und meistens hat man ja gar nicht die Requisiten denn parat, die man auch wirklich braucht. Du hast auch eben zum Beispiel von einem Hund an alleine gesprochen. Und es ist ja aber relativ schnell klar, wann dann sozusagen ein Hund an der Leine auch konstruiert wird. Und ich glaube, das kann man ganz gut daran anknüpfen, dass man eben auch versucht, und das werden Zuschauende genauso tun, sehr schnell die Bühne so zu verbildlichen. Kennst du das auch, Jule?
Ja, dazu hatten wir auch eine ganze Session, dass wir einmal so einen Raum einrichten und jeder nacheinander einen anderen Gegenstand in diesem Raum etabliert und man dann um diese ganzen Gegenstände herumgehen muss. Also das ist schon wichtig, dass man sich merkt, wo was ist und zum Beispiel auch sich merkt, dass man noch was in der Hand hält. Also oft, wenn man irgendwie was in der Hand hält, dann stellt man das nicht mehr ab, sondern das verschwindet dann einfach irgendwie. Aber so aus Kontinuitätsgründen ist das schon sinnvoll, das immer im Kopf zu behalten.
Ich muss ja zugeben, das war wirklich einer der Punkte, in denen ich am schlechtesten war. Das ist mir so schwer gefallen immer. quasi mir das alles zu behalten, aber auch quasi gut darzustellen, dass ich gerade einen Hund an der Leine habe. Da hat mir dann, glaube ich, persönlich einfach das schauspielerische Talent gefehlt, was man vielleicht andersweitig im Schauspiel schon recht gut lernt. Und ich habe auch so Anfängerfehler gemacht, sehr häufig, dass ich zum Beispiel, wenn ich dann Leuten irgendwie die Haare geschnitten habe, dass ich die Schere dann irgendwie quasi durch meinen Zeigefinger und meinen Mittelfinger dargestellt habe und dann so gemacht habe, als würde ich schneiden, obwohl man ja eigentlich dann eine Schere irgendwie ganz anders in der Hand hält. Und das waren so ganz viele Kleinigkeiten, die ich dann auch erst über die Zeit mehr oder weniger, aber auch nicht wirklich dann lernen musste.
Es ist auch faszinierend, dass man gar nicht so richtig bewusst weiß, wie man bestimmte Handlungen ausführt. Also wie genau öffne ich eine Tür, wie genau öffne ich ein Fenster, wie halte ich eigentlich einen Besen? Das sind so Sachen, die man dann zum ersten Mal richtig hinterfragt, wenn man das explizit eben ohne diesen Gegenstand ausführen muss.
Ja, ein weiterer Aspekt von dem Paper, den ich super spannend fand, weil ich auch sehr viel dazu gemacht hatte, das war das Thema, dass man in Szenen häufig so Spiele macht. Ich weiß nicht, ob das euch ein Begriff ist, aber die Idee ist, dass man dann irgendwie irgendein Muster in einer Szene erkennt und das dann versucht, irgendwie spielerisch wiederholt und repetitiv mehrmals darzustellen. Um jetzt ein Beispiel zu nennen, ich könnte ja irgendwie einer Person am Anfang einmal aus Versehen irgendwie auf den Hinterkopf hauen und dann passiert irgendwas dazwischen und auf einmal haue ich der Person wieder auf den Hinterkopf und dann am Ende noch ein drittes Mal und dann ist die Szene vorbei. Das hilft häufig, so ein bisschen Spannungsbogen aufzubauen, aber es ist auch schwierig, weil ja auch die andere Person irgendwie erkennen muss, dass das jetzt ein Spiel sein soll und dass das auch irgendwie dann lustig sein muss. Du nickst, Jule, ist das was, wo du sagst, das versuchst du auch aktiv zu machen oder wie stehst du dazu?
Ich glaube, das ist was relativ fortgeschritten ist, weil man eben, wie du gesagt hast, das erstmal etablieren muss und darauf auch erstmal kommen muss. Deswegen, das ist was ich gar nicht so bewusst versuche zu etablieren, aber es ist natürlich was funktioniert. Also ich musste gerade an Dinner for One denken, wo ja genau so eine wiederholende Szene halt genau den ganzen Reiz eigentlich dieser Sendung ausmacht. Deswegen fortgeschritten wahrscheinlich, aber wenn man es hinkriegt, richtig cool.
Und dann noch ein weiterer Punkt, da bin ich auch gespannt, was ihr dazu sagt, und zwar Improv-Szenen. Wenn ich selbst mir anschaue, was ich immer mal wieder gerne mache, drehen häufig sehr ab und auf einmal fragt man sich, wo ist eigentlich noch die Realität? Das ist ja auch irgendwie das Schöne im Impro-Theater, man kann ja auch machen, was man will und auf einmal schwupps ist man irgendwie ein Alien auf dem Mars oder was auch immer. Sollte ich jetzt, wenn ich Improv mache, sollte ich irgendwie trotzdem noch den Bezug zur Realität behalten oder kann ich da wirklich machen, was ich will?
Ich würde sagen, du kannst theoretisch erstmal machen, was du willst, solange man die Handlung nachvollziehen und verstehen kann. Ich finde es aber schon schön, wenn man es nicht, weil das ist natürlich was, womit man schnell Aufmerksamkeit ziehen kann und Leute vielleicht auch zum Lachen bringen kann. Aber es gibt auch ganz andere Formen von Impro-Theater. Es gibt auch längere Formen von Impro-Theater, die jetzt nicht unbedingt lustig sind, sondern auch total emotional und traurig und bewegend sein können. Und ich schätze es immer sehr, wenn man das nicht so ins super Absurde abschweifen lässt, sondern da auch andere Formen zulässt. Aber es ist natürlich möglich. Also es kann einfach sehr vielfältig sein.
Und ich glaube, dass da nochmal so rückgreifend auch an diese mentalen Bilder Realität nicht bedeuten muss, dass es in der Realität echt auch so passieren kann, sondern dass man innerhalb der Szene sozusagen sich ein psychologisches Konstrukt aufbaut über Handlungen, über Figurenkonstellationen etc. Und dass das dann aber die Realität der Szene ist. Und dass man da nicht ausbricht, das hast du auch eben schon gesagt, Kai. Also, ich kann mich an eine Szene erinnern aus meinen Theatererfahrungen. Da hat irgendwann sich eine Schauspielerin vorgestellt als Sigmar Engel Gabriel oder irgendwie sowas. Das war super witzig. Und dann war sie so das Tor zur Hölle. Das ist überhaupt nicht realistisch, weil die Szene hat funktioniert, weil das, was dann konstituiert wurde, auch durchgezogen wurde. Und wenn das Tor zur Hölle ist, dann geht dann nicht jeder durch. Dann hat die Szene wieder Sinn ergeben. Hätte dabei jemand, wäre irgendwie aus Versehen nicht das Tor dann gegangen, was etabliert wurde, dann hätte ja wieder die Szene sozusagen an Realitätskontext verloren. Und ich glaube, genau da kann man sozusagen ansetzen, auch psychologisch, dass wir natürlich alle ein Bild haben, die Zuschauenden, die Spielenden, und dass man das versucht beizubehalten.
Ja, das ist ein wichtiger Punkt und ich würde gleich nochmal was dazu sagen, wenn wir sagen, was wir so für uns, für unser Leben mitnehmen, da würde ich da gerne nochmal darauf anknüpfen. Aber auch allgemein zu diesem Punkt mit der Realität, gerade für Anfängerinnen und Anfänger, wo ich mich dazu zählen würde, häufig in diesen Szenen ist es irgendwie zum Konflikt gekommen. Irgendwie hat sich herausgestellt, dass sich Konflikte recht leicht improvisieren und spielen lassen. Und ganz oft haben Leute sich gestritten und irgendwie, das war dann irgendwie ein Ehepaar und dann waren die irgendwie im Urlaub oder Honeymoon oder so und auf einmal lief irgendwas schief und dann ist das in einen richtig krassen Streit ausgeartet, der dann auch viel extremer dargestellt wurde, als es vielleicht im realen Leben ist, was witzig sein kann. Aber unser Workshop-Coach hat immer gesagt, vergesst nicht, dass ihr immer noch mit der Person verheiratet seid und fragt euch, warum seid ihr mit der Person verheiratet? Und quasi dann auch zu denken, so würde diese Szene im realen Leben auch so aussehen. Natürlich ist es witzig, Sachen extremer darzustellen, aber ich glaube, gerade als Anfängerin oder Anfänger kann man sich da auch so ein bisschen drin verlieren. Vielleicht, das war zumindest eine der Sachen, die ich so für meine eigenen Szenen mitgenommen hatte. Okay, ich habe es schon ein paar Mal angeteasert, aber es gibt ganz viele Gründe, warum man Impro-Theater spielen kann. Einmal, weil es vielleicht eine Leidenschaft ist oder weil man es einfach gerne macht, aber vielleicht profitiert man ja auch in anderen Bereichen davon im Leben, so ein bisschen sich in diese Situation, in diese ungewöhnliche Situation reinzuwerfen. Und da würde ich gern von euch beiden mal hören, so wie Luise, du so vom Schauspiel allgemein, aber Jule, du vom Impro-Theater, was ihr da so für euch mitnehmt.
Ja, also wie du schon gesagt hast, ich nehme da vor allem erstmal richtig viel Spaß mit. Und ich finde es auch wichtig, auch im Sinne des Impro-Theaters, dass der Weg quasi, also das Spielen, auch irgendwie wichtiger ist als das Ziel. Also nicht nur im Sinne dessen, was bringe ich auf die Bühne, sondern auch im Sinne dessen, wie kann ich mich jetzt dadurch weiterentwickeln. Aber gleichzeitig als positiver Nebeneffekt finde ich schon, dass man sich positiv weiterentwickelt durch Impro-Theater. Also ich glaube, es ist klar, dass das Selbstbewusstsein dadurch recht leicht gesteigert werden kann, weil man sich eben in eine unbequeme Situation begibt und diese aber meistert und dann so an Selbstwirksamkeit auch einfach dazu gewinnt, dass man sieht, okay, das war jetzt irgendwie einschüchternd, aber ich habe das geschafft, da spontan quasi alleine halt mit in Zusammenarbeit mit der Gruppe was draus zu machen. Und auch einfach die gesamte Präsenz und die Stimme und sowas lässt sich ja durch Theater auch verbessern. Und ja, generell irgendwie so eine Lockerheit und auch, dass man in allgemeinen Situationen ein bisschen lockerer wird und nicht so diese Angst vor der Scham oder vom Scheitern oder so, dass das einfach alles so ein bisschen reduziert wird, weil das ja im Impro die ganze Zeit passieren kann und das aber nicht schlimm ist. Ja, und auch dieses mit dem Ja und finde ich halt schön, diese Akzeptanz und das Aufeinander eingehen, dass das was ist, was ich auch versuche, in mein echtes Leben quasi mitzunehmen. Ja.
Also ich komme ja eigentlich ein bisschen mehr sozusagen einfach aus dem Schauspiel und wir haben Impro vor allem manchmal einfach so zwischendurch genutzt oder gelernt. Und was mir da ganz toll aufgefallen ist, dass wir da nochmal so eine Ultraspielfreude entwickelt haben, auch als Gruppe. Und was ich eben auch interessant fand, dass das die Gruppe im Paper auch erzählt hat, dass das nochmal so eine Shared Reality irgendwie auch gebildet hat. Weil man im normalen Theater kriege ich eine Rolle zugewiesen sozusagen. Und natürlich habe ich ganz viele Möglichkeiten, aber sehr viele Konstellationen bestehen einfach schon. Und dann denke ich, wir sind eine Theatergruppe, wir können ja alle schauspielen. Und dann gehen wir ins Impro und es ist einfach nur ein riesen Kuddelmuddel auf der Bühne, weil wir dann nochmal eine sehr andere Dynamik reinbringen müssen in auch so Gruppenprozesse. Und da nochmal auf eine ganz andere Ebene gehen müssen, wenn es darum geht, Fokus zu generieren, Aufmerksamkeit zu schaffen, zu gucken, wann nehme ich mich zurück, wann werde ich gebraucht. Und ich glaube, dass auch auf so Gruppenebenen das super schön ist, wenn man vielleicht auch eine Person ist, die sagt, ah, ich bin gar nicht so eine Rampensau, das funktioniert super im Impro-Theater und dass man dann das auch nutzen kann, um zu gucken kann, wann, vielleicht traue ich mich innerhalb von Szene mal mehr nach vorne.
Und auch aus einer psychologischen Perspektive finde ich es ganz spannend zu schauen, zu welchem Verhalten, zu welchen Rollen und zu welchem Status tendiere ich denn? Was fällt mir leicht zu spielen? Was fällt mir weniger leicht zu spielen? Woran liegt es vielleicht? Und wie kann ich mich da weiterentwickeln? Das finde ich auch sehr interessant. So dieses, wie viel Raum nehme ich auch ein? Wie viel Raum gebe ich anderen? Und da auch irgendwie selbst was über sich zu lernen, das ist auch sehr interessant.
Total. Also bei mir war das ja sehr extrinsisch motiviert. Ich hatte das nicht angefangen, weil ich unbedingt Impro-Theater machen wollte, sondern ich musste mich da am Anfang schon sehr dazu zwingen und meine Ziele waren dann eher, irgendwie dann meine Präsentierfähigkeit zu verbessern, irgendwie auf Fragen besser zu reagieren. und vieles mehr. Und aber ich habe viele der Benefits, die ich durch Impro-Theater erfahren habe, dann erst danach eigentlich so wirklich erfahren. Ein ganz großer Punkt, was super banal klingt, war dieser Punkt mit dem Zuhören, dass man eine Sache, die wir am Anfang ganz viel geübt hatten, war quasi, dass wir wirklich zuhören, was die andere Person zu uns sagt und dann darauf reagieren. Weil das im Improv eben, das muss gemacht werden, sonst kann ich auf die Person nicht reagieren, weil ich weiß ja nicht, was passiert. Und im normalen Leben höre ich oft zu, aber formuliere eigentlich schon, während ich zuhöre, die Antwort in meinem Kopf, was ich sagen will. Und auf einmal höre ich gar nicht mehr so viel zu, sondern bin eigentlich viel zu sehr auf mich fokussiert und bereite eigentlich vor, was ich der anderen Person mitteilen will. Das war richtig schön, das nochmal so ein bisschen einfach mitzubekommen und auch zu lernen. Und ansonsten, ich glaube, dieser Punkt mit der Akzeptanz, das war so ein großes Learning für mich. Wenn ich irgendwie auf einer Konferenz oder irgendwie bei einer anderen Forschungsgruppe oder so jetzt meine Forschung vorstelle und präsentiere, gehe ich da selbstbewusster ran. Aber den größten Unterschied merke ich in so Q&A-Sessions danach. Weil so Fragerunden ist sowas, das kann immer sehr viel Angst einflößen, weil man nicht so weiß, was kommt da auf mich zu, kann mich nicht auf jede Frage vorbereiten und so weiter und so weiter. Und mittlerweile gehe ich da viel lockerer rein und denke so, ist eigentlich spannend, weil ich weiß gar nicht, was da auf mich zukommt. Ich lasse mich einfach mal überraschen und freue mich auf die Fragen. Und das war so ein großer Shift im Mindset für mich, wie ich jetzt an sowas rangehe. Deswegen, ich kann immer nur sagen, wenn es eine Aktivität gibt, die jeder Person empfehlen könnte, wenn man sich irgendwie so interpersonelle und so Präsentationsskills verbessern will, dann wirklich ins kalte Wasser werfen und in Richtung Improv gehen.
Absolut. Ich finde fast, das ist ein ganz schöner Schlussaufforderung fast schon an alle Personen, die vielleicht mal überlegt haben, das zu machen. Ja, traut euch jetzt auch nochmal mit Tipp von drei angehenden Psychologinnen. von daher, vielen lieben Dank euch für die Folge. Wir haben am Anfang ja schon so ein bisschen das Zitat besprochen, aber vielleicht nochmal so als Abschluss. Eine Sache, die ihr jetzt nochmal so ganz konkret ein bisschen wie so ein Ratschlag mit aus der Folge nehmt. Jule, was ist das für dich?
Ich glaube tatsächlich, als wir darüber geredet haben, was man daraus mitnehmen kann, habe ich bisher immer mehr auf die Skills geachtet, die man da irgendwie lernt. Aber ich würde mir gerne auch mitnehmen, nochmal mehr darauf zu achten, zu welchen Rollen ich tendiere. Und das ist ja auch was man ein bisschen machen kann, wenn man gar nicht Impro-Theater macht, also auch für die Zuhörenden. Einfach mal ein bisschen drauf zu achten, okay, welche Rolle nehme ich in bestimmten Situationen ein? Und da das vielleicht auch einfach mal ein bisschen spielerisch durchzuwechseln, das finde ich ganz schön.
Kai, was ist das bei dir?
Hey, ich wollte kurz auf Jules Kommentar reagieren, weil ich das nur unterschreiben. Und ich würde euch gerne erzählen, zu welchen Rollen ich tendiere, aber es ist sehr persönlich und vulnerabel und auf einmal wäre das dann so eine tiefenpsychologische Session jetzt. Aber das ist ein wichtiger Punkt und man lernt sehr viel über sich selbst und sehr viel über die Gruppe, mit der man spielt. Also ich weiß eigentlich nichts über die anderen Leute, mit denen ich Impro gespielt habe, außer die 10 und trotzdem habe ich das Gefühl, ich kenne sie alle sehr gut. Also es ist schon eine sehr spezielle Erfahrung. Was ich darüber hinaus für mich mitnehme, auch jetzt, wo ich heute nochmal so ein bisschen jetzt nochmal so zurückgedacht habe, dieser Faktor mit dem Commitment, den nehme ich nochmal für mich mit, dass ich habe viele Szenen gespielt, wo ich gesagt hätte, ich habe dann irgendwie so Dinge gesagt wie, ja, man müsste mal das und das machen oder so. Und dann unser Workshop-Coach war immer so, ja, Kai, dann mach's jetzt. Improv ist der Moment, wo du nicht darüber redest, was du machst, sondern du machst es dann wirklich. Und dann habe ich irgendwie gesagt, ja, irgendwie ein Lied und pliplablub und irgendwas Peinliches. Und er so, du singst jetzt dieses Lied vor uns allen. Und dieses Commitment zu Dingen, die mir persönlich unangenehm sind, das ist, glaube ich, was ich auch für mein persönliches Leben jetzt noch mitnehmen will. Wie sieht es bei dir aus, Luise?
Ich kann mich nur anschließen. Ich glaube, das, was ich gelernt habe, ist so Perfektionismus abschütteln. Weil je höher der Standard ist, den man an eine Szene setzt, desto weniger kommt bei rum. Und ich glaube, genau das sagt das Zitat auch. Und wenn man keinen Standard an eine Szene ransetzt, wenn man nicht denkt, ich muss jetzt die lustigste Person, die coolste Person auf der Bühne sein, sondern wenn man das einmal so wenn man es schafft, es abzuschütteln, wenn es auch nur 3 Minuten sind, dann werden das bestimmt richtig nice 3 Minuten für die Leute auf und die Leute vor der Bühne.
Sehr schöner Punkt. Dann vielen Dank euch beiden, dass ihr da wart. Wie gesagt, Jule und Jorina haben einen tollen Podcast gemeinsam, wo sie andere Leute fragen und was denkst du? Oder sich selbst fragen und was denkst du? Da könnt ihr gerne mal vorbeihören. Ansonsten gebt uns gerne auch eine Bewertung auf Apple Podcast oder Spotify oder wo auch immer ihr zuhört. Schaut auch gerne bei Instagram vorbei. Positiv korreliert, alles klein und zusammengeschrieben. Wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche bei unserer nächsten Folge der Open Science Staffel dabei seid oder dann in 2 Wochen wieder hier bei unserer Staffel 3, wo wir über alle möglichen psychologischen Themen sprechen. Bis dahin, bleibt positiv korreliert und bis demnächst. Ciao, ciao.
Ciao. Ciao.